So, guten Morgen.
Guten Morgen.
Wir setzen unser Studium von der Offenbarung vom Hebräerbrief. Keine Sorge, vom Hebräerbrief setzen wir fort. Von gestern habe ich versucht, eine kurze Hinführung zu machen, einen kurzen Vorwort. So, heute werden wir da hineinsteigen in den Hebräerbrief. So, ich möchte beten, dann starten wir. Okay, Jesus, ich danke dir wirklich vom ganzen Herzen für diese Zeit, die wir jetzt haben dürfen, jetzt nicht nur heute Morgen, sondern überhaupt diese zwei Wochen. Das ist für mich ein Begegnen dir auf dem Berg, sitzen zu deinen Füßen. So, wir sind darauf angewiesen, dass du austeilst, dass du gibst, dass du lehrst, dass du beschenkst, dass du redest und dass wir hören können. Und das ist wirklich mein Anliegen. Ich bin mir so davon überzeugt, mir ist das so klar, Herr, wenn du nicht sprichst, dann wird das nicht verstanden und es wird nicht angenommen und es wird nicht klar werden. Ich bitte dich, offenbare du dich. Offenbare dich in deinem Wort und lass dieses Wunder geschehen, dass Menschenwort zum Gotteswort wird, dass, wenn wir heute das lesen und wenn ich die Erklärung dazu gebe, Herr, dass wir dein Reden hören können. Nicht wegen mir, sondern wegen dir. Ich danke dir für den Hebräerbrief, den wir haben, für die Überlieferung, für die Bewahrung dieser Überlieferung, dass wir es haben und dass wir darin so viel Trost finden. Danke dafür. Segne diese Zeit, Jesus. Amen. Ist das von der Lautstärke okay? Halt es zu arg? Soll ich es ein bisschen leiser machen? Ist das gut? Ja? Lauter? Also ich werd lauter. Das kommt automatisch. Ja? Aber ich glaube, das ist okay. Bevor es Pfeifen anfängt, das ist okay. Also lauter werde ich, das weiß ich, ja. Okay. Ja, bitte nicht, das halt sonst nach. Ja. Okay, also, gestern war mein Anliegen, einfach kurz nochmal zu erinnern, was meine Motivation ist oder wie ich die Bibel lese, wie ich sie verstehe. Ich suche nach Jesus. In jeder Zeile, in jedem Buchstaben, jedem Vers, in jedem Buch, sowohl im Alten wie im Neuen Testament geht es für mich um Jesus. Die Bibel ist inspiriert, von Gott inspiriert. Das heißt, die Autoren, die Schreiber, als sie es geschrieben haben, sind geleitet durch den Geist und haben durch den Geist Christi die Bibel geschrieben. Und das ist der Geist Christi. Und dieser Geist Christi hat nur ein Anliegen, nämlich Christus. Allein diese Tatsache, dass der Heilige Geist die Bibel inspiriert hat und dass der Heilige Geist der Geist Christi ist, gibt es nur eine Botschaft von ihm, die er seinen Propheten aufs Herz gelegt hat, und das ist Christus. Aber ich bin davon überzeugt, dass der Heilige Geist nicht nur den Inhalt der einzelnen Bücher inspiriert hat, die Autoren geleitet hat in dem, was sie schrieben. Und da fallen mir jetzt sofort viele, viele Bibelstellen ein, die ich jetzt nicht machen werde, weil dann wäre ich in der letzten Freizeit wieder beim Thema. Aber die Bibel gibt uns gewaltiges Zeugnis darüber, dass die Autoren durch den Heiligen Geist geschrieben haben. Petrus spricht darüber, dass der Geist Christi, der in ihnen wohnte, auf Christus hindeutete. Paulus gibt Zeugnis, dass das Alte Testament nur zu verstehen ist, wenn wir es von Christus her lesen. Er sagt, wenn wir das nicht tun, bleibt ein Vorhang vor unseren Augen. Wenn aber unser Herz sich zu Christus wendet und ihn sucht, dann geht der Vorhang auf. Dieses Zeugnis ist 2. Korinther Kapitel 3, Kapitel 4 spricht er darüber. Das heißt, dass die Bibel ist vom Heiligen Geist inspiriert, durch den Heiligen Geist geschrieben, und das Thema des Heiligen Geistes ist Christus. Jesus sagt das in Johannes 16, er wird mich verherrlichen. Das ist sein Job. Der Job des Heiligen Geistes ist in erster Linie, Christus zu verherrlichen, ihn groß zu machen, ihn zu verkündigen. Und ich bin davon überzeugt, wenn wir den Heiligen Geist in unserem Leben in der Wirkung erfahren, spüren und erleben wollen, dann müssen wir das gleiche Anliegen haben wie der Heilige Geist selbst. Nämlich Christus zu suchen, ihn zu verherrlichen. Wenn wir den Heiligen Geist nur brauchen, damit es uns gut geht, damit wir verherrlicht werden, in welcher Form auch immer, dann brauchen wir nicht unbedingt mit dem rechnen. Ich sage ehrlich gar nicht. Denn sein Anliegen ist es, Christus groß zu machen. Genau das Gleiche betrifft es auch das Bibellesen. Wenn ich die Bibel lese, damit es mir gut geht, das klingt jetzt ein bisschen überspitzt, aber wenn ich mich darin finden will, in erster Linie. Nur nebenbei, darum lieben wir die Psalmen. Weil da finden wir uns darin wieder. So in der Not, in der Verzweiflung, sogar in den Rachepsalmen. So tun wir es schwer, aber wir fühlen sie. So, aber in vielen Teilen der Bibel sagt man, wo finde ich mich da? Das ist nicht meine Zeit, das ist nicht mein Kontext, das sind andere Begebenheiten, das spricht einem nicht zu mir. Und da tut man sich schwer damit, dann ist man froh, wenn man da drüber ist, wenn man im Bibelleseplan war. Aber wenn das Anliegen ist, in der Bibel in erster Linie Jesus zu finden, ihn zu entdecken, seine Herrlichkeit zu sehen, dann können wir mit dem Autor dieses Buches rechnen, mit dem Schreiber dieses Buches rechnen. Das ist der Geist Gottes. Der wird in uns in alle Wahrheit leiten. Hat er verheißen, hat er versprochen, das wird er tun. So, ich glaube nicht nur, dass die Autoren eben jede Zeile, die sie geschrieben haben, vom Heiligen Geist inspiriert und geführt worden sind, sondern genauso auch bei der Zusammenstellung der Bibel, dass der Heilige Geist diesen Prozess inspiriert hat. Die Bibel ist kein zusammengewürfeltes Buch. Es ist nicht mal eine Bibliothek, wie man sie sonst oft bezeichnet. Das heißt, eine Bibliothek, da gibt es halt Kategorie historisch oder Geschichte, Politik, Hobbys, Kochen, keine Ahnung, Werken, ihr kennt so ein bisschen Bibliotheken, und dann geht man hin und dann suche ich mir, was mir passt. Ah, heute, was muss ich heute tun? Ah, ich muss heute was kochen, dann suche ich mir ein Kochbuch raus. Oder morgen schreibe ich eine Bewährarbeit, dann gucke ich nach Wirtschaftsliteratur, keine Ahnung. Das ist nicht die Bibel. Die Bibel ist keine Bibliothek, in der einfach verschiedene Bücher genommen wurden und dann einfach ins Regal gestellt worden sind. Die Bibel ist ein Buch mit verschiedenen Kapiteln. Ein Buch. Und dieses eine Buch hat eine Botschaft. Eine Botschaft, nicht viele verschiedene Themen. Ein Thema, eine Botschaft. Und ich wiederhole, es geht um Christus. Das heißt, der Geist Gottes, als er die Bibel inspiriert hat, über 1000, wer weiß wie lang? 400. Wie viel Schreiber ungefähr? Habt ihr eine Idee? Das ist jetzt kein Test. 40. Genau. Wie viele Sprachen? 3. Hebräisch, Aramäisch, Griechisch. So. Über 1400 Jahren, über 40 Autoren, ein Thema, eine Botschaft, eine Aussage. Und das ist genauso Inspiration. Das ist genauso das Werk Gottes. Es ist kein Werk von Mönchen gewesen, die dann den Kanon gebildet haben, oder? Sondern die Bibel, die Entstehung der Bibel, ist ein Werk des Heiligen Geistes. Und ich bin davon überzeugt, Gott hat ein Anliegen. Er will sich uns offenbaren. Er will uns die gute Nachricht verkündigen. Und das zwar, bevor es dich und mich und die Welt überhaupt noch gab, hat er einen Plan gefasst, hat einen Ratschluss gefasst. Und diesen wollte er ausführen. Und Gott sagt, bevor ich etwas tue, sage ich es vorher. Verkündige ich es, damit ihr auch merkt, dass ich Gott bin. So, Gott verkündigt es. Und er hat eine Botschaft. Jesus Christus und ihn als gekreuzigt, sagt Paulus. Darum sagt er, ich habe mir vorgenommen, nichts anderes unter euch zu wissen, als Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Paulus, er war sehr davon überzeugt, dass er zu den besten Schülern der damaligen theologischen Zeit gehörte. Er hatte den besten Lehrer gehabt, den es gab zu der Zeit, Gamaliel. Er war top ausgebildet, kannte das Alte Testament Wahnsinn. Und erst als Christus ihm begegnet, erst als ihm ein Licht aufgeht, buchstäblich ein Licht aufgeht, erst als er Christus erkennt, beginnt er und er sagt, Timotheus, bring mir bitte sofort die Schriftrollen. Wenn du da bist, bring sie mir mit. Ein bisschen groß die Bibliothek gewesen. So eine Jesaja-Rolle, so. Ja. Und sagt, alles was geht, bring mit. Denn er fing auf einmal das Alte Testament mit neuen Augen zu lesen. Nämlich von Christus her. Nur als Beispiel, der Römerbrief. Über 60 Zitate, Direktzitate aus dem Alten Testament. Über 60 und geschweige noch von Anspielungen und Hinführungen, Direktzitate. Eine tiefe Auslegung des Alten Testaments. Gott hat ein Bild oder eine Botschaft vor Augen und er inspiriert den Propheten. Und sie schreiben Briefe mit diesem Anliegen, Christus zu verkündigen. Und dann wacht er über diesen Prozess und sagt, okay, dann nehme ich diesen Brief und stellst zusammen, damit es eine Botschaft gibt. Damit wir diesen Christus klar vor Augen haben. Damit es uns absolut klar ist, was Gott vorhat, wie er es vorhat, warum er es vorhat, was er tut, wie er es tut, für wen es tut, für wann er es tut. Es ist kein wirklich willkürlicher Prozess der Zusammenstellung, es ist ein inspirierter Prozess der Zusammenstellung. So, die Bibel bildet eine Einheit und sie hat ein Thema und dieses Thema ist Jesus Christus. So, das, und darum sage ich, das ist meine persönliche Erfahrung. Wenn ich Christus in der Schrift suche, dann geht sie auf. Dann lebt sie, dann spricht sie zu mir. Und selbst alte Geschichten, die ich von Kind auf gelernt habe, auf einmal beginnen neu zu mir zu reden und werden herrlich und schön und ich kann Christus darin sehen. Das ist für mich ein Schlüssel, das ist für mich ein hermeneutischer Schlüssel. Und genauso aber auch die Anordnung der einzelnen Bücher ist inspiriert. Nicht nur die Auswahl der Bücher inspiriert, das ist in ähnlicher Weise, wenn ich sage, ich würde gern, ich sage mal, einen schönen Blumenstrauß mir machen, was, und ich habe im Kopf ein Bild und dann gehe ich hin auf die Wiese, sage ich mal, und ich suche mir die Blumen. Sage, okay, die passt gut dazu. Ich will ein, keine Ahnung, ja, ich verstehe, was ich meine. Ja? Und dann suche ich die Blume, weil ich ein bestimmtes Bild, und die, ja, das ist auch schön, aber die passt jetzt da nicht hinein. So, das ist ein Prozess, aber genauso auch in der Anordnung, wie ich sie anordne, das ist auch inspiriert und das hat atmet ebenfalls dieselbe Botschaft. So, wenn wir uns mit dem Hebräerbrief beschäftigen, dann müssen wir uns fragen, um wen geht es? Es ist klar, um wen es geht. Ich hoffe, da seid ihr mit mir. Ja. Die Antwort Jesus wird oft wieder auftauchen in diesen zwei Wochen und da kann man immer Pluspunkte sammeln im Himmel. Weil das heißt ja, wer mit dem Mund bekennt, den Herzen glaubt, mit dem Mund bekennt, der wird gerettet werden, so. Das heißt, ihr habt Gelegenheit, genug Gelegenheit, das zu bekennen. Okay? Also, und genauso. Aber welchen Platz nimmt Hebräerbrief ein? Was ist die Botschaft? Wie entfaltet Gott Jesus in diesem Buch? Und welchen Platz nimmt es ein? Wie trägt es dazu bei? Dazu mache ich ganz kurz, wirklich sehr kurz, ein Überblick über den biblischen Kanon. Denn Bibel lesen, Bibel verstehen, geschieht immer aus dem Kontext. Kontext bestimmt die Bedeutung. Kontext bedeutet, ich schaue mir an, was steht vorher, was steht nachher, im Vers, im Kapitel, im Buch, in der Bibel. Und da muss es einen Platz haben. Wie gesagt, weil ich davon überzeugt bin, das ist nicht willkürlich da einfach reingestellt. Und darum ist natürlich die Gefahr, willkürlich Verse rauszureißen oder Bücher und daraus etwas aus dem zu machen, was sie vielleicht nicht bedeuten, sehr groß. Das ist nicht so gut. Das ist ein bisschen gefährlich. Ja. Von daher muss man da genau hinschauen. Das Alte Testament verheißt Christus. Das Alte Testament sagt, er wird kommen. Und das Alte Testament sagt eigentlich im Prinzip alles, was notwendig ist zu wissen, damit wir klares Verständnis haben, wer er ist, warum er kommen wird, für wen er kommen wird, wie er kommen wird, wann er kommen wird. Das Alte Testament führt uns zu Christus hin. Es ist eine Verheißung. Neues Testament ist die Erfüllung dessen, was verheißen ist. Das heißt, und das ist sehr wichtig für den Hebräerbrief, wenn wir den Hebräerbrief lesen, der ist im Neuen Testament, muss ich wissen, das ist jetzt die Erklärung, wie sich das Alte Testament erfüllt. Hier bekommen. Darum liebe ich auch den, weil der in einer wunderbaren Weise mir erklärt, wie wurde Christus im Alten Testament verheißen und wie hat das mich dahin zu ihm geführt. Und er erklärt das. Der Hebräerbrief schaut zurück und sagt, guck mal, er wurde doch verheißen auf diese Art und Weise. Und dann zeigt er das in vielfältiger, in herrlicher Weise, wie das war. Altes Testament führt uns zu Christus hin. Es ist die Verheißung. Neues Testament ist die Erfüllung davon. Hier geht es um Erfüllung, das betone ich jetzt nochmal wichtig. Es erfüllt sich und nicht nur, es wird sich irgendwann mal erfüllen und wir sind in so einem Niemandsland und warten, bis es sich erfüllt. Es hat begonnen, sich zu erfüllen vor 2000 Jahren. So wichtig. Wir kommen an bestimmte Stellen, da geht man in der Auslegung so auseinander und ich meine, dass das sind für mich Schlüssel oder Weichenstellungen, wenn ich sage, es hat sich angefangen zu erfüllen. Es erfüllt sich in Christus jetzt, heute. Heute, wenn ihr seine Stimme hört. Nicht morgen, nicht in der Endzeit, nicht im tausendjährigen Reich. Heute. Nicht alles wegschieben, irgendwann. Das gilt uns nicht, betrifft uns nicht. Betrifft die, betrifft Israel. Ich sage bewusst all das jetzt schon vorher, weil wir werden über diese Dinge hier reden müssen. Heute gilt dir und mir. In Christus heute. Das Alte Testament verheißt auf Christus hin. Und jetzt kommt etwas, was sehr wichtig ist. Die Gemeinde, das Ziel ist ein Geheimnis. Sagt die Bibel, sagt Paulus, es wurde auf diese Art und Weise vorher noch nicht verkündigt. Nicht, dass es nicht geschrieben worden ist, nicht, dass es Gott nicht gesagt hat, aber es wurde noch nicht so auf diese Art und Weise offenbart, deutlich gemacht. Klar, gesagt, das ist das jetzt. Im Neuen Testament wird es offenbart, wird erklärt, wird verkündigt. So übernehmen die einzelnen Bücher des Neuen Testaments verschiedene Aufgaben in Bezug darauf, Christus und sein Werk deutlich zu machen. Nur als Beispiel. Ich gehe ganz schnell in das durch, nur dass ihr ein Gespür dafür bekommt, und dann können wir den Hebräerbrief einordnen ungefähr. Es gibt 4 Briefe im Neuen Testament. Das sind die ersten, das sind die Evangelien. Ich denke, die sind bekannt. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Diese Briefe, die zeigen uns, wie Jesus seine Gemeinde, die im Alten Testament ein Geheimnis war und verheißen war, aber noch ein Geheimnis war, wie das alles, was da vorbereitet war für die Gemeinde, wie er jetzt, als er auf diese Welt gekommen ist, wie er diese Gemeinde für sich selbst erlöst. So, hier kommen wir an den Punkt an, wo das beginnt, sich zu erfüllen, was er vor grundlegender Welt sich gedacht, geplant und verheißen hat und vorbereitet hat, da beginnt es. Und das Erste ist, er erlöst sein Volk. Er erlöst seine Gemeinde. Und das kann nur funktionieren, wenn Jesus bei uns ist. Nicht aus der Ferne. Er muss Mensch werden. Er muss für uns sterben. Damit er für uns sterben kann, muss er Mensch werden. Die Menschwerdung Jesu. In den Evangelien. Jesus ist Mensch, kommt auf diese Erde, nimmt die Gestalt der Menschen an und stirbt für uns. Das bedeutet Jesus bei uns. Und mit diesem ganzen Begriff Jesus bei uns kommen wir in diesen Bereich. Er ist auch für uns. Er hat uns nicht aufgegeben. Er hat uns nicht verlassen. Er kommt zu uns, weil er sich uns annimmt. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Weil das eine gewaltige Wahrheit ist. Gott naht uns. Uns Menschen, dieser Schöpfergott, der ein Wort spricht und wir sehen nur, für mich ist jedes Jahr aufs Neue, ich gucke da hinaus, wenn ich hier so stehe und denke, er sagt das und, das und diese Schöpfung wird hier, diese Felsen werden, dieses Wasser wird, er spricht und es wird. Und dieser Schöpfergott kommt zu mir, kommt zu dir, naht dir, will dir helfen, will dich retten. Das ist unglaublich. Es ist schon glaublich, aber versteht ihr? So großglaublich. Ja. Und das beschreiben die 4 Evangelien, Gott bei uns. Erinnert ihr euch an die Stelle, als das Volk so Gott den Rücken zugedreht hat, indem sie einen goldenen Kalb gemacht haben, Gott sagt, okay, das war's, und Mose sich da so für das Volk da verwendet, und dann sagt Mose an einer Stelle, Gott, wenn du nicht mit uns bist, gehe ich nirgendwo hin. Kennt ihr die Stelle? Er sagt, ich gehe nirgendwo. Wenn du nicht mitgehst, wenn du nicht bei uns bist, wenn du nicht mitten unter uns bist, durch die Feuersäule, durch die Wolkensäule, durch das Manna, das sind so, ich gehe nirgendwo hin. Dann woher weiß ich, dass ich überlebe? Woher weiß ich, dass ich das schaffe? Wo ich schaffe es nicht? Guck dir das Volk an, guck dir die Feinde an, guck dir die Wüste an. Wie geht das? Wenn du nicht mitgehst, war's das? Gott, ich gehe nicht. Sag Gott, na gut, dann gehe ich mit. Aber nicht so, wie ich sonst, wenn ich nämlich so normal mit euch mitgehen würde, würdet ihr auf der Stelle vergehen. Würdet ihr auf der Stelle sterben. Ich sende einen Engel. Den Engel des Herrn. Wisst ihr, wer das ist? Ah, Jesus. Denn ich bin gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Güte, groß an Gnade. Und wisst ihr, wer die Feuersäule war und wer die Wolkensäule war? Wer ist das lebendige Wasser? Wer ist die erhöhte Schlange? Wer ist das Manna? Gott war mit seinem Volk, Jesus war mit seinem Volk. Darum konnten sie durch diese Wüste durch. Wenn du nicht bei uns bist, gehen wir nirgendwo hin. Die Evangelien machen deutlich, Gott sagt, ich habe euch nicht verlassen. Könnt ihr euch vorstellen, nach den knapp über 500 Jahren Stillschweigens Gottes, wo bist du, Gott? Gott redet nicht mehr, kein Prophet mehr aufgestanden, kein Prophet hat etwas mehr gesagt, Maleachi war der Letzte. Und auf einmal kommt Johannes der Täufer, ein Prophet des Alten Testaments, und sagt, hört hin, schaut hin, er kommt. Er kommt. Sieh das Lamm Gottes. So, die Evangelien zeigen uns, wie Jesus, dass Jesus bei uns ist. Die Apostelgeschichte, das ist das nächste Buch, beschreibt uns, oder ich sage es mal ganz kurz, Jesus ist bei uns, das bedeutet, er erlöst seine Gemeinde. Oder wir sprechen, er erlöst sein Volk. Die Apostelgeschichte, die sagt was Wunderbares. Er ist nicht nur bei uns, sondern er ist auch in uns. Und das ist noch gewaltiger eigentlich. Dieser Schöpfergott nimmt Wohnung, baut sich ein Leib, baut sich ein Tempel. Baut sich ein Tempel, ein Haus, in dem er Wohnung nimmt. Das ist die Gemeinde. Und wir sind bei Pfingsten. Die Geburtsstunde des Wahren, des Echten, des Eigentlichen, des Ziels, nämlich der wahre Tempel, ist die Gemeinde. Und da sind wir, ich sage das jetzt bewusst, weil da sind wir beim Hebräerbrief später, in Kapitel 8, 9, 10, wo es darum geht, um Schatten und Bilder, um den eigentlichen Tempel, um den wahren Tempel. Wenn wir da keine Klarheit haben, dann schießen wir vorbei. Und darf ich wirklich sagen, vielleicht in der Gefahr, mir Ärger einzuheimsen, dann warten wir immer noch auf einem irdischen Tempel und sehen nicht, dass der eigentliche Tempel schon längst gebaut wird. Und wollen umziehen. Weil hier steht er nicht, gell? Hier steht er nicht. Auch nicht im Schwabenland, was uns vorstellbar ist, gell? So. Auch da nicht. Wir werden darüber noch nachdenken müssen. Aber das, was da uns in der Apostelgeschichte gezeigt wird, Jesus ist nicht nur bei uns, Jesus ist in uns. Und er erlöst nicht nur die Gemeinde, er gründet die Gemeinde. Er baut die Gemeinde. Ich mache einen großen Sprung und zu einem großen Teil des Neuen Testaments, das sind die sogenannten Lehrbriefe. Bei Paulus, wir haben die Lehrbriefe, kann man einteilen in zwei große Teile wiederum. Und das eine, das sind die Briefe des Paulus, 13 oder 14, je nachdem, ob der Hebräerbrief dem Paulus gehört oder nicht. Ja, wir wissen ja nicht, gell? So, oder wisst ihr das, wer den Hebräerbrief geschrieben hat? So, auch darüber werde ich ein, zwei Gedanken noch verlieren. Aber da, das ist ein großer Teil, die Lehrbriefe des Paulus, und die anderen nennt man die katholischen Briefe. Keine Angst, nicht weil sie den Katholiken gehören, was ja auch schön wäre, weil dann haben sie sie wenigstens. Das ist nicht der Punkt, sondern katholisch heißt ja allgemein, allgemeingültig. Ist ja die Bedeutung, das heißt, diese Briefe sind allgemeingültig. Das heißt, die sind nicht konkret an eine konkrete Gemeinde, wie Gemeinde in Rom, Korinth, Timotheus als Person oder Philemon und so. Das heißt, die ist allgemein, die Gemeinde der Zerstreuung, die Petrusbriefe, der Hebräer, die Gemeinde der Hebräer und so. Das sind allgemein geschrieben und deswegen heißt es die katholische Briefe. Und dazu gehört auch unser Hebräerbrief. Zu diesen Kategorien, nämlich von den Briefen. Was ist die Bedeutung oder welche Funktion? Wieso hat Jesus uns diese Briefe gegeben? Und nicht wenige, viele. Vier Evangelien, in dem uns deutlich gemacht, aus vier verschiedenen Perspektiven, was bedeutet, Jesus ist bei uns und was bedeutet, er hat uns erlöst. Aus vier verschiedenen Perspektiven wird uns Jesus da beschrieben, sein Erlösungswerk. Aus einer Perspektive der Apostelgeschichte wird uns bezeugt, er hat angefangen, die Gemeinde zu bauen. Und er hat Wohnung in uns genommen. Und dann kommen wir zu den einen großen Teil, und da sind wir mitten in unserem Brief, und jetzt kommen wir zu diesem Kontext, und wissen wir, damit wir wissen, um was geht es eigentlich in diesem Brief. Rede ich zu schnell?
Nein.
Danke. So, und da geht es darum, Jesus erlöst die Gemeinde, Jesus gründet die Gemeinde, und jetzt Jesus richtet die Gemeinde aus. Jesus stärkt die Gemeinde, Jesus lehrt die Gemeinde. Das sind die Briefe. Er rüstet sie aus, er sagt ihr, wisst ihr, wer ihr seid eigentlich? Kennt ihr eigentlich eure Berufung? Wisst ihr, was es bedeutet, dass ich euch erlöst habe? Welche Konsequenzen hat es? Wisst ihr, was es bedeutet, dass ihr jetzt mein Leib seid? Wisst ihr, was es für Konsequenzen im positiven Sinne bedeutet? Wisst ihr, was es bedeutet, mein Tempel zu sein? Die Briefe haben eine Aufgabe, die Gemeinde auszurichten, auszurüsten, zu festigen, damit sie ihrer Identität, ihrer Berufung absolut klar sind. Damit ihnen klar ist, wer sie sind. Die Briefe sagen, Jesus bei uns. Apostelgeschichte sagt, Jesus in uns. Und die Evangelien sagen, Jesus ist bei uns. Apostelgeschichte sagt, Jesus in uns. Die Briefe sagen, wir in Christus. Das ist deine und meine Identität. In Christus. Neues Beispiel, Epheserbrief, dann mal bei Gelegenheit aufschlagen und dann mal einfach nur das erste Kapitel durchlesen, einen Stift nehmen und kreist mal ein, wie oft da auftaucht, in Christus, in Christus, in Christus, in Christus. Geht mal da durch und ihr werdet merken, wie viel. In Christus. Das ist deine und meine Identität. Das ist dein und mein Wert. Das ist deine und meine Berufung. In Christus. Und nur in ihm gibt sie. Außerhalb von Christus nichts. Darf ich euch das kurz vorlesen? An dieser Stelle liegt das mir jetzt auf dem Herzen. Erst Epheserbrief, nur wirklich ein, zwei Verse. Kapitel 1, Vers 3. Vers 3 heißt es, gepriesen sei Gott und der Vater unseren Herrn Jesus Christus. Um ihn geht's. Er hat uns gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt, in Christus. Der Segen Gottes, des Vaters, ist bereit. Aber diesen Segen gibt es nur in Christus. Er hat uns gesegnet mit allem, mit jedem Segen. Und dieser Segen ist himmlisch. Dieser Segen ist geistlich, das heißt, er ist nicht irdisch und nicht fleischlich, was ja oft wir vertauschen. Krankheit wird dann als nicht Segen, also ja, Gott hat mich verlassen und all die Niederlagen, all das, was unser Leben hier auf dieser Erde und was unser Befinden und all dieses wird oft dann gesagt, ja, wo ist der Segen? Gott liebt mich nicht. Guck nur mein Leben an, guck nur mein Leid an, meine Verluste. Wo ist der Segen? Wo ist Gott? Aber dieser Segen ist himmlisch, dieser Segen ist geistlich und diesen Segen gibt es auch nur in Christus. Außerhalb von Christus gibt es nicht. Das heißt, wenn man einen Segen sucht, aber nicht in Christus, schießt man am Ziel vorbei und man bekommt er nicht. Und die Briefe, die sind geschrieben, damit wir das verstehen, was wir in Christus haben. Was haben wir denn in Christus? Und der Hebräerbrief sagt nur als Beispiel, wir haben einen Schöpfer, der sogar die Engel geschaffen hat. Wir haben einen, der größer ist als Mose. Also wenn Mose es geschafft hat, das mit dem Volk, wie viel mehr wird Jesus das schaffen mit seinem Volk? Wir haben einen größer, der ist als Aaron. Wenn wir wissen, was der Aaron für einen Dienst hat, als Hohepriester, dann wissen wir, was für einen Dienst Jesus hat. Und wir haben einen besseren, einen größeren in ihm. Was haben wir? Ein besseres Opfer. Einen besseren Tempel, alles besser. Das ist so Wahnsinn. Das ist übrigens eins der Schlüsselwörter im Hebräerbrief. Es ist alles besser. Und nur nebenbei. Und wenn es besser ist, macht es Sinn, das Schlechtere zu wählen? Sich beim Schlechteren zu bleiben, was ja vielleicht auch nicht schlecht ist, aber schlechter, was vielleicht in gewisser Weise funktioniert und auch vielleicht gut tut, aber es ist nicht besser. Wenn es etwas Besseres gibt, warum nicht das Bessere wählen? So, dieses Bessere haben wir nur in Christus. Und der Hebräerbrief macht uns so deutlich, was wir in ihm haben. In Christus. Das macht auch der Römerbrief und der Korintherbrief und alle Briefe auch, aber auch eben der und da ist, von daher müssen wir auch den Hebräerbrief lesen. Was haben wir in Christus? Denn dazu wurde uns dieser Brief gegeben, damit wir ihn kennenlernen und wissen, was wir in ihm haben. Was ist denn besser? Warum müssen wir ihn wählen? Warum? Warum nicht doch das Judentum? Das Judentum? Ja. Warum nicht Islam? Warum nicht Buddhismus? Warum doch nicht Werke? Warum soll das schlecht sein, das Gesetz halten zu wollen? Warum? Warum soll das falsch sein, Opfern? Warum soll das falsch sein, Sabbat zu halten? Ist doch gut. Hat doch Gott gegeben, oder? Warum ist das nicht gut? Warum dürfen wir das nicht tun? Es gibt was Besseres. Ein Brief noch und dann haben wir die Einordnung des Hebräerbriefs in den Kontext des der Bibel und des Neuen Testaments. So, er gehört zu den Lehrbriefen. Diese Lehrbriefe sagen wir in Christus und somit hat das was mit unserer Berufung, Auftrag, Identität und eben mit Christ, was wir in Christus haben. Und die Gemeinde wird ausgerichtet, ausgerüstet, gefestigt. Und wenn wir gleich in den Hebräerbrief hineingehen und wir uns etwas über die Adressaten Gedanken machen und wir werden sie uns vom Hebräerbrief etwas erarbeiten, was sagt uns der Hebräerbrief, wer sind sie? Werden wir uns bestimmte Begriffe begegnen, die genau das zum Ziel haben, sie auszurichten, zu festigen. Denn das war nicht so einfach für die. Sie waren kurz davor zu stolpern, träge zu werden, müde zu werden, zurückzukehren. Zu dem, was nicht besser war. Das ist ganz stark sein Anliegen. Und ein Brief fehlt noch, gell? Eins der spannendsten in der ganzen Bibel, eins der schwierigsten in der ganzen Bibel. Aber ich glaube, dass der Hebräerbrief nicht weniger dem nachkommt, der Offenbarung. Denn einiges, was da im Hebräerbrief steht, ist ebenfalls schwer zu verstehen. Es ist nicht leicht zu verstehen. Und es ist unter anderem ein Grund, warum er nicht so bekannt ist bei den Christen. Weil er zu arg das Alte Testament atmet und man mit dem nicht viel anfangen kann. Und b, da es um Christus geht, in einer Weise, wie man es nicht kennt. Und in ähnlicher Weise ist es mit der Offenbarung auch. Aber in der Offenbarung geht es eben nicht um die Zahl 666, nicht ob du und ich einen Chip bekommen sollen oder nicht, ob der Antichrist der amerikanische Präsident ist oder nicht. All diese Dinge, die mir so einen Hals bereiten, wenn ich sowas höre. Sondern um wen geht es in der Offenbarung?
Jesus.
Um Jesus. Um nicht weniger als um ihn. Und zwar als erhöht, verherrlicht. Und zwar geht es darum, er hat die Gemeinde erlöst, Evangelien, er hat die Gemeinde gegründet, Apostelgeschichte, er hat die Gemeinde ausgerichtet, die Briefe, und er hat die Gemeinde vollendet. Offenbarung. Die Gemeinde kommt zu ihrem Ziel. Da bekommen wir einen Blick, wie wird das sein, wenn wir einen Lauf vollendet haben, wenn wir ausgeharrt haben, wenn wir nicht uns daran geärgert haben, wenn wir festgehalten haben. Wohin kommen wir? Dahin. Bei ihm. Und so beginnt das Evangelium, sagt, er ist bei uns, Weihnachten. Er wird heißen Immanuel, das bedeutet Gott mit uns. Das ist Jesus Name, Immanuel, Gott mit uns. Und die Offenbarung sagt, wir bei ihm. Wir kommen zum Ziel. Wir kommen zu unserer eigentlichen Berufung. Darauf müssen wir schauen. Darauf leben wir hin. Nicht wieder auf den nächsten Urlaub, in den nächsten Jahr. Oder von Woche zu Woche, auf den nächsten Sonntag oder Samstag, wo wir ein bisschen durchatmen können. Das ist das Ziel. Und wenn wir dieses Ziel nicht klar vor Augen sehen, ist es gefährlich. Das Ziel wird auf uns vor Augen gemalt. Wir bei Jesus. Und während die Gemeinde da erlöst, in der Evangelien, in der Apostelgeschichte gegründet, in den Briefen ausgerichtet, wird die Gemeinde da vollendet in der Offenbarung. Verherrlicht. Verendet. Das ist der Kontext der Bibel. Es geht um Christus. Und jedes Buch, jedes Kapitel, jede Geschichte erfüllt diesen Zweck und ist eingeordnet in dieses Bild hinein. Und ich lese die Bibel weniger linear als ein Puzzle. Das ist meine Art, Bibel zu lesen. Das heißt, ich habe Ich weiß, was das für ein Bild es geben muss am Ende. Beim Puzzle ist es hilfreich, ein Karton, dann weiß man. Ja? Wenn es ein Kitsch ist, dann ist es nicht so schön. Aber es gibt auch schöne. Aber das schönste Bild, das es gibt, ist das Bild Christi. Das ist dieses Bild. Und das ist das Christus. Und jedes Ereignis in der Bibel, jede Bibelstelle ist wie so ein Puzzleteil. Und sie trägt zu diesem Bild bei, zu diesem ganzen Bild bei. Und ich muss sagen, wo gehört das hin? Wo passt das hinein, damit dieses Bild schön, ein schönes Bild und kein verzerrtes Bild wird? Ich kann die Puzzleteile auch reinquetschen, das geht auch irgendwie. Das sieht grauenvoll am Ende aus und niemand will dieses Bild anschauen. Und so geht man manchmal mit Bibelstellen um, mit biblischen Wahrheiten. Man macht sie passend. Kloppt man sie rein und ist stolz auf sich. Ja, ich habe es hingekriegt, aber keinem gefällt es irgendwie so richtig. Niemand mag das irgendwie. So, mein und dein Anliegen ist, mündig zu werden, geübte Sinne zu bekommen, um zu unterscheiden, zu prüfen und die Puzzleteile richtig hinlegen zu können. Sagen, ich weiß, wo das hingehört. Ich weiß, wie das in das ganze Bild passt. Ich weiß, wie dieses Puzzleteil dazu beiträgt, dass sich das ganze Bild entwickelt. Von angefangen vom ersten Buch Mose bis zur letzten Zeilen der Offenbarung. Und dazu gehört Ruth genauso wie Esther und Chronikbücher und andere Propheten, die wir vielleicht nicht mal finden so schnell, weil wir sie so selten aufschlagen. Haggai, Malachi, Zephania, wie auch immer. So, das ist der erste Schritt. Ich habe noch 15 Minuten, das ist gut. Also, das war die Einleitung. Gut, gell? Hey, das ist Rekord. Ja, das ist Rekord. Ich habe mich gestern falsch ausgedrückt. Ich habe nicht, dass das falsch rüberkommt. Ich habe mich nicht so gut vorbereitet, bedeutet nicht, dass ich mich nicht vorbereitet habe und das mir auf die leichte Hand genommen. Ich habe die Einleitung nicht so gründlich vorbereitet, wie ich sonst gemacht hätte, weil dann wäre es die Freizeit komplett. Und sonst wäre ich nicht zum Hebräerbrief gekommen. So. Weil das, was ich jetzt gesagt habe, wäre es herrlich, im Einzelnen anzuschauen, aber dann wäre ich wieder da, wo ich auch ganz oft bin. Und ich habe vor, mit euch den Hebräerbrief zu machen. So, aber das sind... Ihr versteht mich richtig, weil wenn ich die Dinge gleich auslegen werde mit euch, dann werdet ihr vielleicht fragen, wie kommt er darauf? Und wenn ich nicht meine Hermeneutik, wenn ich das jetzt im Fachjargon sagen würde, wenn ich euch nicht meine Weichenstellung vorher erklären würde, dann würde ich sagen, hey, wieso denkst du so? Wieso liest du so? Wieso erklärst du das so? Wieso verstehst du das so? Manche verstehen mich nicht, weil sie nicht meine Brille sehen, die ich habe, wie ich die Bibel lese. Wieso denkst du? Kannst du doch nicht so sagen. Ich sage, doch. Und dann muss ich halt Einleitung machen. Ja. Aber deswegen ganz kurz. Und das Gute ist, das ist herrlich, ich sehe ganz viele von euch, mit denen ich schon einige Freizeiten hinter euch habe. Und ich habe das Gefühl, ich habe es schon euch gesagt. Und deswegen erinnere ich euch nur ganz kurz daran. Und jetzt kann ich fortfahren. Und wir beschäftigen uns, fragen uns, also wer sind die der Hebräerbriefschreiber das geschrieben? Und wer ist der Schreiber überhaupt? Und wenn ich jetzt mit euch darüber nachdenke, dann geht es mir nicht abzuhacken, okay, wahrscheinlich, um die Jahreszeit, würde ich kurz zu sagen, die Alternativen, was die historisch-kritische Theologie dazu sagt, oder die konservativen Theologen und die liberalen Theologen, und dann, das ist nicht mein Anliegen, sondern wir wollen auch da, wenn wir darüber nachdenken, immer von Christus her diese Fragen betrachten. Inwieweit ist wichtig, über die Autorenschaft uns Gedanken zu machen, hilft das uns, den Brief besser zu verstehen und vor allem Jesus kennenzulernen? Ich bin so dankbar, dass dieser Brief keinen Autor oben hat. Im Wissen, dass das natürlich in der Theologie viel Diskussion auslöst und Spekulation auslöst. Unter Christen, unter Gläubigen wie Ungläubigen spielt keine Rolle. Aber wisst ihr warum? Weil wir seit dem 16. Jahrhundert und seit dem Aufkommen eben der historisch-kritischen Theologie, dass auch die konservativen Schulen, Bibelschulen, die wollen ja rechte Apologetik betreiben, das heißt Verteidigung des Evangeliums, Verteidigung der Bibel, und dass wenn man Kommentare liest, Auslegungen man liest, über den Hebräerbrief, dass ein Großteil des Inhalts sich damit beschäftigt, mit dem Autoren. Ist der Paulus wirklich der Schreiber, ja oder nein? Es sind, und so, weil man natürlich sagen, man will beweisen, doch, er ist es. Und dabei ist das Gewicht so stark darauf, dass man kaum sich aufmerksam darum, um was geht es eigentlich? Und die Wahrheit geht da verloren. Und es werden Zweifel geweckt, die schier unmöglich machen, das ernst zu nehmen, was dann dasteht. Und ich bin so froh, weil man auch unter den Bibeltreuen sagt man, man muss, wenn man nicht weiß, wer der Schreiber ist, das heißt, man muss diesen Schreiber sich genau studiert haben. Man muss die Adressaten muss man rekonstruieren, die Geschichte. Wenn man das erst weiß, kann man die Bibel und diesen Brief verstehen. Sonst nicht. Also muss man sich viel Mühe geben. Freunde, dann könnten wir mit dem Hebräerbrief nichts anfangen. Denn wir wissen nicht genau, wer ihn geschrieben hat. Und ich will das so sagen, wir wissen nicht genau, welcher Mensch ihn geschrieben hat. Aber wir wissen ganz genau, wer ihn eigentlich geschrieben hat, oder? Der Geist Gottes, getrieben durch den Heiligen Geist. So, und das genügt mir. Ich bin da naiv. Aber das genügt mir. Ich zweifle nicht, dass der Autor Paulus war. Und es gibt auch genügend Beweise. Und ich habe eine Theorie, wer diesen Brief geschrieben hat, den Hebräerbrief. Ich würde also meine Hand nicht ins Feuer legen. denn ich weiß es nicht genau. Es gibt viele Kandidaten, die uns zur Auswahl stellen. Ich möchte aber eins erinnern, der Grund, bis zum Mittelalter ungefähr, war es die meistverbreitete Meinung, es war Paulus. Dass der Hebräerbrief von Paulus geschrieben wurde. Und manche behaupten, dass die Gemeinde diesen Brief aus dem Grund angenommen hat und akzeptiert hat, weil sie gedacht hat, dass es ein Brief von Paulus ist. Und es gibt einige Ansätze und Gründe, die man aus dem Text herausarbeiten kann, dass es Paulus sein könnte. Aber es könnte, genauso gibt es Ansätze, wo man denkt, kann das Paulus wirklich selbst gewesen sein? So, jetzt können wir darüber diskutieren, aber das ist nicht der Punkt. Davon hängt nicht die Glaubwürdigkeit dieses Briefes ab. Gott hat durch seinen Geist ihn schreiben lassen und dafür gesorgt, dass er bei uns in der Bibel ist. Und das genügt mir. Ich habe eine kanonische Theologie. Das heißt, mein Kontext, mein Sitz im Leben ist nicht in der Vergangenheit, nicht in der Geschichte. Ich muss die Geschichte nicht rekonstruieren. Ich muss kein Auto rekonstruieren. Ich muss kein Adressat rekonstruieren. Das ist meine Geschichte. Das ist mein Kontext. Das ist die erste Zeile, erste Zeit, das ist die letzte Zeit sozusagen. Das ist in diesem, das muss ich mir anschauen. Das gibt mir mein Verständnis von dem Adressat, vom Autor und wie auch immer. Ein, zwei Anmerkungen dazu zum Adressat. Geht mal mit mir in Hebräer 1. Hebräer 1. Hebräer 2. Ich lese ab Vers 1 mal die Verse. Deswegen müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht am Ziel vorbeigleiten. Übrigens, das gibt uns schon einiges her. Das heißt, die Hebräer standen in der Gefahr, am Ziel vorbeizuschießen. 2:1, ja? Das gibt uns schon ein gutes Bild und ein gutes Vergleichsbild. Er schreibt zu ihnen und sagt, Freunde, wir müssen umso mehr darauf achten, auf was müssen wir achten? Auf das Wort, was wir gehört haben, uns wurde etwas verkündigt. Und wenn wir an dem, was uns verkündigt worden ist, nicht festhalten, schießen wir am Ziel vorbei. Wenn wir an dem, was uns verkündigt wird, nur ein bisschen verändern, ein bisschen verschieben, erreichen wir das Ziel nicht. Das ist so entscheidend, wie man mit der Bibel und mit dem Wort umgeht. Ja, das ist halt eine andere Zeit, das passt heute nicht hinein. Und dann beginnt man zu schieben, zu verschieben. Und ihr wisst ganz genau, je weiter ich mich entferne, und da reicht eine kleine Verschiebung und das Ziel, die Zielscheibe treffe ich nicht, gell? Ihr versteht das Bild, gell? So, je weiter die Entfernung, umso weniger, brauchst du weniger Verschiebung an den Grat und das Ding, der Pfeil fliegt vorbei. Und das heißt, und wie weit sind wir entfernt von den Hebräern und dann von, wie es angefangen hat, wie viele tausend Jahre, versteht ihr? Und wenn wir eine kleine Verschiebung an der Wahrheit trägt dazu bei, dass man am Ziel vorbeischießt. Das heißt, dass man Ziel nicht erkennt und nicht versteht und dass man es nicht erreicht. Und darum ist es so, darum schreibt uns dieser Autor diesen Brief, damit wir ausgerichtet werden, damit unser Ziel uns klar vor Augen ist, damit wir es erreichen. Die Gemeinde soll ausgerüstet, ausgerichtet werden, damit sie das Ziel erreicht. Die erste Einordnung der Leserschaft, an die der Brief geschrieben ist, ist eben der, sie standen in der Gefahr, das Ziel nicht zu erreichen. Und wo haben sie gedreht, wo haben sie es verschoben? Im Verständnis von Jesus. Nicht im Verständnis vom Gesetz, in dem Sinne, Gesetz halten, ja oder nein. Sie wollten zurück zum Gesetz. Und dann verschiebt sich das. Und dann standen sie in der Gefahr, das nicht zu erreichen, was ihnen bereitsteht. Das ist so wichtig. Je nachdem, was für ein Verständnis wir von Jesus haben, davon hängt ab, ob wir das Ziel erreichen oder nicht. Darum sagt Paulus im Galaterbrief, und wenn es kommt eine und verkündigt ein anderes Evangelium, einen anderen Christus, auch die verkündigen Christus, auch die verkündigen eine gute Botschaft. Aber wenn man etwas an dieser verändert, an dem, was sagt, wir von Anfang an für euch verkündigt haben, und selbst wenn wir nochmal kommen und sagen, oh, ich muss revidieren, zu dem Zeitpunkt habe ich noch nicht so viel gewusst, ich habe noch ein bisschen Studien betrieben und übrigens die Zeit hat sich auch verändert. Sagt, weh dem, was spricht er über diesen aus, über Engel oder Menschen? Er sei verflucht. Das ist ernst. Warum ist es so ernst? Weil da so viel auf dem Spiel steht. Das Ziel steht auf dem Spiel. Das Erreichen des Ziels steht auf dem Spiel. Wer an Christus etwas dreht und ihn anders darstellt, wie Gott ihn dargestellt hat. Und wisst ihr, wo ihn dargestellt hat? Im Alten Testament. Der erreicht das Ziel nicht. Und jetzt kommt wieder der Punkt von gestern. Wer das Alte Testament liest und es nicht so liest mit dem Ziel, wie Gott es gedacht hat, sagt Jesus, er kommt nicht zu mir und hat auch kein Leben. Verfehlt das Ziel. Die Hebräer standen in einer großen Gefahr. Und dann, wir lesen weiter, Vers 2. Denn wenn das durch Engel verkündigte Wort fest war und jede Übertretung und jede Ungehorsam gerechte Vergeltung empfing, wie werden wir entfliehen, wenn wir so große Rettung missachten? Also wenn wir das nicht beachten und nicht an dem festhalten, wenn wir das nicht annehmen und an das nicht glauben, warum soll uns das dann besser gehen? Wir werden das Ziel verfehlen. Und dann sagt der Vers 3 nochmal, also wenn wir so eine große Erdung missachten, dann sagt er, sie ist ja, nachdem sie ihren Anfang damit genommen hatte, dass sie durch den Herrn, das ist Jesus selbst, verkündigt wurde, uns gegenüber von denen bestätigt worden, die es gehört haben. Und das ist der Grund, warum ich ein bisschen Bedenken habe, ob das der Paulus sein kann. Er sagt, Dieses Wort, diese gute Nachricht, dieses Wort der Rettung ist uns verkündigt worden von denen, die es direkt gehört haben, nämlich vom Herrn. Und so ist das für mich einer der zweiten Generation, Anführungsstrichen. Ihm, er sagt, uns wurde es verkündigt. Nun, man kann natürlich argumentieren, Jesus hat es ja, Paulus war ja nicht bei den Aposteln dabei. Er war ja nicht einer der Zwölf, als Jesus das ganz gelehrt hatte. Aber von wem hat Paulus sein Evangelium? Von Jesus selbst. Direkt von ihm, darum zählte er auch zu den Aposteln. Er wurde von Jesus berufen, von Jesus beauftragt, von Jesus belehrt. Galaterbrief, Kapitel 1, 2. Korinther, Kapitel 12, lesen wir von diesen Dingen. Dass er sagt, mein Evangelium, das, was ich euch verkündige, habe ich von keinem Menschen gelernt, sondern durch Offenbarung Jesu Christi. Jesus hat ihm das gezeigt. Er hat ihn sogar übrigens in den Himmel hineingenommen. Paulus durfte diese Dinge schauen. Das ist sehr glaubwürdig. Es tut gut, ihm zuzuhören und sagen, okay, du hast das gesehen. Du hast schauen dürfen. Was für ein Vorrecht, gell? Aber Jesus hat ihm so viel auferlegt, dass dieses Vorrecht ihm nicht zum Fallstrick wird, denn das hat ihn sehr schnell überheblich gemacht. Er hat ihm einen Stachel im Fleisch gegeben. Warum? Damit er, wenn er dann diskutiert mit der Martina, und die Martina hat eine Meinung, ich habe die andere Meinung, dann könnte ich ja sagen, warst du im Himmel? Nee? Dann sei ruhig. Erstmal, wenn du im Himmel warst, dann haben wir ein gleiches Niveau und dann können wir miteinander reden. Dann kann ich auch von dir was annehmen. Das wäre sehr überheblich, gell? Damit Paulus das nicht tut, hat Jesus dafür sorgen müssen, dass er seiner Schwachheit absolut bewusst war. Oh, aber wer liebt Schwachheit? Wer mag gedemütigt zu werden? Aber alle wollen die Stärke Jesu erfahren, gell? Interessanterweise, ohne Schwäche gibt es keine Stärke von ihm, denn in den Schwachen bin ich stark. Nur nebenbei, das ist der Grund, warum wir oft seine Stärke nicht erfahren, weil wir nie schwach sein wollen. Wir wollen immer stark sein und gestehen unsere Schwäche nicht zu und berauben uns seiner Gnade und seiner Stärke. Das ist in uns Menschen so drin. Das ist kein Vorwurf. Das bin ich. Und wenn Jesus selbst nicht dafür sorgen würde, dass wir schwach werden, hoffen wir nie erleben. Darum, jede Schwäche ist zugleich auch seine Liebe und seine Zuwendung zu uns. Und nicht ein Verlassenwerden von ihm. Im Gegenteil, bei uns, in uns, für uns. Es gibt aber eine Stelle, die doch darauf hinweisen könnte, dass es Paulus ist. Geht mal Kapitel 13. Kapitel 13, Vers 22. Das schreibt er: Ich bitte euch, Brüder, ertragt das Wort der Ermahnung, denn ich habe euch ja kurz geschrieben. Das liebe ich. Habe ich kurz geschrieben. Ich werde nicht fertig mit dem Studium, diesen Brief habe ich kurz geschrieben. Und das kommt mir sehr bekannt vor, das hat Paulus übrigens auch mal geschrieben, nämlich im Epheserbrief. Er sagt, schaut euch an, was Gott mir offenbart hat, das ist im Epheserbrief, Kapitel 3. Ich habe es ja euch oben kurz geschrieben. Das ist fast die gleiche Formulierung, die in der, und da, 4 Jahre habe ich im Epheserbrief gepredigt, kurz. Ja, das sind 13 Kapitel, sondern 6, 13. Und dann sagt er folgendes, Vers 23. Wisst, dass unser Bruder Timotheus freigelassen ist. Nebenbei, Timotheus war auch im Gefängnis. Musste auch fürs Evangelium leiden. Ist dem Beispiel Paulus gefolgt. Wisst, dass unser Bruder Timotheus freigelassen ist, mit dem ich euch sehen werde, wenn er bald kommt. Das heißt, ich werde euch zusammen besuchen mit dem Timotheus. Und wenn man an Timotheus denkt, Gefängnis und zusammen besuchen, wenn man die Briefe liest, die Apostelgeschichte, mit wem war Paulus so oft unterwegs? Mit Timotheus. Er sagt, das ist mein geliebter Sohn im Herrn. Also Paulus und Timotheus, Paulus, die waren sehr eng verbunden und mit dem ganzen Dienst. Und das klingt, das atmet Paulus. Er sagt, wartet, wenn Timotheus auch jetzt frei und ich auch, also wir kommen bald zu euch. Ja? So, aber das muss nicht zwingend heißen. Und deswegen, ich bin so vorsichtig, weil das sind alles nur Spekulationen. Wir wissen es einfach nicht. Es könnte Paulus sein. Die Urgemeinde bestätigt das als Paulus. Bis zum Mittelalter sagt die Urgemeinde, dass es ein Brief von Paulus gegeben ist. Dieser Brief ist in Rom zuerst groß geworden, das heißt bekannt geworden unter den Christen. Lies mal Vers 24. Grüßt alle eure Führer und alle Heiligen. Es grüßen euch die von Italien. Nur nebenbei, der Hebräerbrief ist nicht in Hebräisch geschrieben, sondern in Griechisch, in einem hochgebildeten Griechisch. So, die tausende Zitate und das Alte Testaments, die sind aus der Elexix, aus der griechischen Übersetzung des Alten Testaments und nicht aus dem Hebräischen. Wenn man den Hebräerbrief liest, ist das ein Brief an Juden durch und durch, so scheint es. Er atmet das Alte Testament, aber es sind viele Anzeichen dafür, die sagen, es hat kein geborener Hebräer geschrieben. Ja? oder wie Geborene, vielleicht ist falscher Ausdruck, aber es scheint, es ist mehr. Das würde dem Paulus natürlich auch zu. Er war ja auch ein Jude, der in der Diaspora geboren war, hatte eine hohe Ausbildung, auch in Griechisch, bevor er nach Jerusalem kam, bevor er die hebräische Bildung haben konnte. Er ist in Tarsis, in einer Stadt aufgewachsen, die eine große Bibliothek hatte. So, es gibt viele Anzeichen dafür. Es könnte Paulus sein. Es gibt auch viele Fragezeichen, allein vom Aufbau vom Hebräerbrief. Das ist nicht typisch von Paulus. Paulus kennt so theologische Grundlage gelegt und aufgrund dieser theologischen Grundlage gesagt, wisst ihr, was das für uns für eine Konsequenz hat? Das ist so in Paulus seinen Briefen. Römer 1 bis 11, geniale Entfaltung der Gnade, der Barmherzigkeiten Gottes, der Erbarmung Gottes. Kapitel 12 bis 16, so der wahrhaftige Gottesdienst. Wenn das so ist, dann gibt es nur eine logische Konsequenz. Lasst uns Gott hingeben. Und dann zeigt er, wie das geschieht. Epheserbrief 1 bis 3, das ist die Grundlage der Gemeinde. Kapitel 4 bis 6, so, lasst uns auf dieser Grundlage nun jetzt würdig wandeln. Theoretischer Teil, praktischer Teil. Und Hebräerbrief ist so, das macht es so schwierig, den zu lesen. Nebenbei auch die Offenbarung, nebenbei auch Jakobusbrief oder Petrusbriefe. Das ist so ein typisch hebräisches Denken. Das ist, ein Thema wird genommen oder zwei, drei Themen und die werden so im Kreis behandelt. Die tauchen immer wieder auf und die werden immer vertieft oder aus einer Perspektive betrachtet, aber sie tauchen immer wieder auf, immer wieder auf. Und der Hebräerbriefschreiber sagt etwas, eine theologische Grundlage in einem Kapitel und sofort kommt danach eine praktische Anweisung. Deshalb, darum, lasst uns sofort hinterher. Er wartet nicht, er legt nicht erstmal ein fettes Fundament und sagt, okay, jetzt wenden wir uns mal der Praxis zu, sondern bei ihm kommt sofort die Anwendung, sofort. Und das kennt man in keinem Brief von Paulus so direkt. Das befremdet ein bisschen dieser Aufbau. Inhaltlich wiederum, absolut Paulus. Und doch auf eine Art und Weise, wie man das Paulus doch nicht kennt, von den Formulierungen. Und so, ich bin immer so hin und her. Aber das Gute ist, das ist mir voll egal. Das macht mich, das zerstört meinen Glauben nicht, das macht es mir nicht, dass ich kann dann die Stelle nicht verstehen, die Bibel nicht verstehen, den Brief nicht, sondern ich weiß, Gott hat durch den Heiligen Geist diesen Brief inspiriert und mir Jesus vor Augen gemalt. Voll gut, reicht mir. Ja, reicht mir voll. 11 Uhr. Morgen ist Sonntag. Genau, haben wir aber Bibelarbeit, gell? So, morgen machen wir Gottesdienst, eine besondere Bibelarbeit über den Hebräerbrief. Morgen werde ich predigen. Wird nicht viel unterscheiden von dem, was ich heute gemacht habe. Aber das machen wir morgen. Und morgen schauen wir uns, wir gehen durch den Brief, Kapitel durch Kapitel, und verschaffen uns mit diesen Versen, die da drin stehen, verschaffen wir uns ein Bild von den Empfängern. Wir bekommen so einen Hintergrund aus dem Brief selbst und werden spüren, wo liegt das Problem? Wo lag die Gefahr, das Ziel zu verfehlen? Und vor allem, was war ihre Beschaffenheit, ihr Problem? Das wird spannend. Also ich hoffe es für euch genauso wie für mich. Ich möchte beten.